Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk ist mehr als Mainstream.
Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan.
Und präsentiert auch von Klaus Blödo, der sich in der Technik die Finger wund regelt oder auch wundersam regelt. All das, was der Moderator am Mikro so für Aufgaben hinterlässt. Danke, Klaus. Und danke Ihnen und euch, die dem Buch- und Kulturmagazin Lesewurm auch im Mai die volle Aufmerksamkeit schenken. Worauf dürft ihr euch in der kommenden Stunde freuen? Es gibt gleich nach der ersten Musik Besuch in der Sendung. Karen Kliewe ist nicht nur Krimi-Autorin ganz aus der Nähe. Die Beckumerin hat auch viel Zeit in Münster während ihres Studiums an der Fachhochschule verbracht. Da gibt es viel zu bereden. Und der Lesewurm kramt danach noch ein wenig mehr in der Krimikiste, widmet sich aber dann auch ausführlich der deutschen Dichterin Mascha Kaleko in Wort und Musik. Zunächst aber wollen wir alle zusammen ein Geburtstagslied anstimmen, und zwar für das Theater im Pumpenhaus. Herzlichen Glückwunsch zu 40 Jahre freiem Theater an der Gartenstraße in diesem prächtigen Gemäuer unweit des Rings, der dort sozusagen die Vornamen Lublin und Niedersachsen trägt. Da findet ihr das Theater im Pumpenhaus. Legt euch schon mal Tanzschuhe und Party-Outfit zurecht, denn wer nach dem Lesewurm noch das Haus verlassen möchte, schafft es durchaus noch pünktlich zur großen Geburtstagsfete, die ab 22 Uhr im Pumpenhaus steigt. Der Eintritt ist frei. Wem das jetzt zu spontan ist, der merke sich für das Pumpenhaus den morgigen Sonntag, 11. Mai vor. Dann gibt es dort anlässlich des Jubiläums ab 18 Uhr die Neuaufnahme eines Klassikers. Red Art um Pitt Hartmann aus Münster servieren noch einmal das Solostück zu Gast bei W.W. Hiller. Das ist ein Stück über den Sinn von Leben und Sterben und über die Frage der geschlechtlichen Identität. Nun aber wirft der Lesewurm das Grammophon an und spielt Musik, die schon einmal live in Münster zu hören war, und zwar auf einem Sofa-Konzert in Sprakels Außenbereich. Der Brite Rob Clamp war hier Ende April zu Gast und spielte auch All Quiet on the Western Front. Viel Spaß mit diesem Antikriegssong.
Tongue drawn out by too long. Pull your finger out and feel your thumbs, General Sir, on the Western Front. Parents who had lost loved ones. Send more over when the morning comes, while you're 5 miles back from the Western Front. Oh, yeah, and throwing back your glasses while they tore you how to die. It didn't give you the right. Soul goes quiet on the Western Front tonight.
Und nun freue ich mich sehr, eine besondere Frau im Lesewurm als Gast begrüßen zu dürfen, die es ohne große handwerkliche Erfahrungen vermag, eine Brücke von Beckum über Münster bis an die Ostsee ins deutsch-dänische Grenzgebiet zu schlagen. Hallo Karen Kleeve, von welcher Arbeit lässt du dich gerade abhalten für unser Gespräch?
Hallo, ja, ich bin sehr froh, dass ich eingeladen wurde von dir, lieber Volker. Freue mich dabei zu sein und ich bin gerade dabei, eine Kurzgeschichte zu schreiben, die tatsächlich nicht an der deutsch-dänischen Grenze spielt, aber gleichwohl noch weiter nördlich, nämlich auf Island.
Das klingt spannend. Ich hoffe, wir haben noch Zeit für einen kleinen Ausflug zu den Vulkanen dort oben, aber kommen wir zur ersten Wegemarke, die ich setzen würde in Beckum. Das berühmte kleine Dorf, keiner weiß, wo es liegt. Was hat dich dorthin verschlagen und von wie viel Bösem bist du dort umgeben eigentlich, dass aus dir eine Krimi-Autorin werden konnte oder musste?
Also erstmal Rüge, Rüge, Beckum ist kein Dorf, es ist als Stadtrechte, ne? Also schon sehr, sehr lange, seit 800 Jahren, wurde kürzlich groß gefeiert. Und naja gut, es ist das Schicksal der Geburt. Ich wurde hier tatsächlich geboren und irgendwie hat man mich hier nicht weggelassen. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, warum ich Krimi-Autorin geworden bin, weil die bösen Mächte mich hier gefangen halten. Also ich werde auch nur rausgelassen, wenn ich irgendwo eine Lesung machen darf, ansonsten liege ich hier festgekettet und schreibe vor mich hin.
Dann dürfen wir vermutlich davon ausgehen, dass du demnächst zur Ehrenbürgerin und Botschafterin dieses kleinen Dorfes Beckum ernannt werden wirst, richtig?
Ich werde das zwangsläufig natürlich. Also ich meine, wer nicht ich, wer dann, oder?
Das klingt fantastisch. Schön denken vermutlich einige, ein Regionalkrimi mal aus dem mittleren Osten des Münsterlands. Das ist ja toll. Aber leider liegt man da völlig daneben, denn du lässt deine Krimis nicht in diesem, ich sag weiter einfach, Dorf spielen, in dem du lebst, sondern auch die neue Reihe, die du verfasst hast, in Schleswig lässt du sie spielen und du hüpfst dann problemlos zwischen Deutschland und Dänemark hin und her. Da fragt man sich, warum? Und liegt es daran, dass es einen sehr hohen Wikingeranteil unter deinen Vorfahren gibt?
Das kann ich dir gar nicht sagen. Meine Vorfahren mütterlicherseits kommen zwar von der Ostsee, aber nicht alle, denn die Vorvorfahren sind französische Hugenotten gewesen. Das ist auf jeden Fall die falsche Richtung. Ich bin da halt gern, ne? Bin da viel unterwegs und insofern war das irgendwie nur logisch, dass ich das da spielen lasse.
Dann erzähl uns doch bitte in Kürze von deinen Hauptfiguren, die es in mittlerweile zwei Bänden zu erleben gibt, die alle bei DTV erscheinen. Erstens heißt der Band in der Brandung-Reihe übrigens Moorengel und Nummer zwei hast du getauft Leichenfischer. Wir haben da einmal einen Kommissar namens Olsen aus Norddeutschland und dann Frija Svensson, eine Archäologin. Diese Kombination klingt interessant und ungewöhnlich, wie ich finde. Damit wäre aber wohl ein Leichenfund im fünften Stock einer Mietskaserne eher ausgeschlossen, oder? Oder was ist das Spannende für dich an dieser toten Ausgräberin und dem Typen, der mit Toten sein Geld verdient?
Also erstmal ist die Leiche im fünften Stock nicht ausgeschlossen, weil es kommt ja darauf an, was diese Leiche im fünften Stock vielleicht mit Dingen zu tun hat, die durchaus geschichtlichen Hintergrund haben, der etwas älter ist. Es ist einfach reizvoll für mich als Autorin erstmal, dass ich eine Figur habe, die Dinge tun darf, die ein Kommissar nicht tun kann. Weil ich meine, die Polizei in Deutschland hat ja nun mal sehr, sehr strenge behördliche Regeln, wie was abzulaufen hat, auch wenn man sich da als Autorin nicht immer dran halten kann oder will. Und meine Archäologin, die kann ja überall reinstapfen. Ja, man kann sich strafbar machen, wenn man einfach Gebiete betritt, wo man nicht erwünscht ist. Aber sie hat natürlich nicht die gleichen Konsequenzen zu fürchten wie ein Kommissar. Das heißt, sie kann durchaus mal alleine ermitteln, was sie auch gerne tut, weil sie hat eine Polizeiausbildung angefangen und ist in einer Polizeifamilie groß geworden. Und das zweite Interessante an einer Archäologin ist natürlich dieses Zusammenspiel der beiden Gewerke Polizei und Archäologie. Das ist ja gar nicht so unterschiedlich. Beide ermitteln. Die einen haben eben einen extrem Cold Case. Da ist also wirklich lange, lange, lange alles kalt, nämlich die Archäologen. Aber die machen ja auch nichts anderes als Ermittlungsarbeit, nämlich sie versuchen, die Wahrheit hinter diesem Fund herauszubekommen. Und das macht es so spannend, weil beide eigentlich so ein bisschen in die gleiche Richtung ticken und trotzdem ganz, ganz unterschiedlich unterwegs sind.
Spannend ist, glaube ich, in dem Zusammenhang auch, dass der Verlag DTV durchaus Gefallen gefunden hat an deiner Reihe, denn ich darf verraten, im August 25 kommt schon der dritte Teil namens Nebelschwester. Ich hoffe, du wirst 10, 15, 300 Folgen schreiben, veröffentlichen dürfen, müssen allerdings jetzt schleunigst zurückkommen von der turmhohen Brandung der Ostsee zur Türmerin, also zur Lambertikirche, wenn du so willst, und nach Münster. Und das gleich, denn wir legen eine kurze Pause ein im Interview mit Karen Cleave, um Ebony Buckle zuzuhören, einer Australierin in London zu Hause. Auch sie war zuletzt in Münster auf einem Privatkonzert zu erleben. Wir hören von ihrem zweiten Album Hearts Get Started nun den Song Golden Sand und danach geht's mit dem Interview mit Karen Cleave weiter.
There's a picture in my book, a picture I think you took. I must have been 5 or 7. In my purple frilly tux, my hair wet in water clogged, and his bucket hat all tied with ribbons. And all around is golden sand and water in between, like rivers. And you and your blonde hair is flying.
is this picture in my book, and I hope to find a little of the love that's in my look as I stare at you.
Das war Ebony Buckle mit ihrem Song Golden Sand vom Album Hearts Get Started, eingespielt und produziert von Nick Burns, der zufällig auch Ebonys Ehemann ist. Und damit herzlich willkommen zurück in der Mai-Ausgabe des Lesewurms hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. Und nun geht es weiter, wie versprochen, mit dem Gespräch mit Karen Kleve, der Krimi-Autorin aus Beckum. Was ist eigentlich die gute Nachricht, Karen? Daran, dass mörderische Schwestern sich in Münster treffen und du gerade Teil dieser Zusammenkunft warst, hinterlasst ihr bei solchen Treffen dann Blutspuren, zum Beispiel auch in unserem friedvollen Heimatdörflein Münster? Was tut wer dort?
Es gibt ganz, ganz viele sehr, sehr gute Autorinnen in Münster und Umgebung, und sich da auszutauschen, wo man wen vielleicht geschichtlich oder nicht geschichtlich um die Ecke bringen kann. Auch in der Heimat ist immer wieder schön. Und die mörderischen Schwestern gibt es ja landesweit, nicht nur in Münster.
Kurz eingehakt, Karen, die mörderischen Schwestern sind für alle Nicht-Eingeweihten, die sind ein
Verein, der gegründet wurde, um eigentlich weibliche Menschen zusammenzubringen, ihnen eine Plattform zu bieten, die irgendwie mit mörderischen Geschichten zu tun haben. Das kann Verleger sein, das können Lektoren sein, das können Autoren sein, AutorInnen natürlich. Und es können aber auch ganz normale Krimi-interessierte Frauen sein. Das heißt, man muss nicht unbedingt was veröffentlicht haben, um bei den mörderischen Schwestern dabei zu sein. Und es gibt ganz viele Veranstaltungen, es gibt Messeauftritte. Das heißt, alle, die Lust haben auf kriminelle, spannungsreiche Lektüre, sind da willkommen, können diesem Verein beitreten oder an den Treffen teilnehmen und sich austauschen.
Okay, dann bitte zurück zu deiner persönlichen Beziehung nach Münster. Wie widerwillig bist du zu diesem Treffen der mörderischen Schwestern gefahren oder wie beseelt vor Glück, Münster wieder betreten zu dürfen?
Also Münster ist für mich ja immer wie nach Hause kommen, tatsächlich. Ich habe da ja ein paar Jahre gelebt, ich habe da studiert. Es ist eine wundervolle Stadt. Ich liebe das Flair, ich liebe die Grundstimmung, die da herrscht. Ob es jetzt irgendwelche holländischen Trupps sind, die mit dem Fähnchen durch die Stadt rennen, um die ganzen Highlights anzuschauen, oder ob es die Studenten sind, die da ihren Senf dazugeben. Es macht halt diese Mischung von Menschen. Ich finde den Menschenschlag, der in Münster so rumrennt, den finde ich sehr angenehm.
Dann darfst du uns noch zum Abschluss verraten, wenn du in Münster schon deine Studienzeit zum Großteil oder komplett verbracht hast, was mit Literatur hast du denn dann bei uns in Münster studiert, dass aus dir am Ende eine Autorin geworden ist?
Nichts.
Das ist ja ein Ding.
Das ist ein Ding. Bis vor 5 Jahren, ja, jetzt sind es 5, habe ich tatsächlich nicht darüber nachgedacht, überhaupt zu schreiben, und habe auch nichts veröffentlicht. Ich habe auch nichts geschrieben. Ich habe Grafikdesign studiert in Münster und habe das auch sehr, sehr lange gemacht als Beruf.
Und warum kam dann der Wechsel ins schreibende Fach?
Weil ich sehr gerne lese und weil ich ein sehr neugieriger, experimentierfreudiger Mensch bin. Und als ich dann bei meinen ganzen Dingen, die ich so lese, mir überlegt habe, bei einem Buch, was es unfassbar schön geschafft hat, ganz viele Handlungsstränge miteinander zu verweben, und ich mir dann überlegt habe, wie schwierig das sein muss, so etwas hinzubekommen und im Nachhinein am Ende eines Romans zu sagen, jo, das hat alles gepasst, genauso hätte es sein können, ohne über irgendwelche Logikfehler zu stolpern, habe ich mir gedacht, ob ich das wohl schaffen würde, sowas hinzukriegen, und habe einfach aus Lust und Laune, für meine einzige Freude, habe ich dann mich hingesetzt und nach der Arbeit angefangen, gewillt, Charaktere zu erfinden und habe das dann an der Ostsee spielen lassen, weil ich da gerade gewesen war und habe dann einen Krimi geschrieben, der dann eigentlich nur in die Schublade sollte.
Und heute haben wir gesprochen über die Reihe Brandung, mit Moorengel und Leichenfischer bereits erschienen und in diesem Sommer kommt dann noch Nebelschwester. Liebe Karen Kleve, herzlichen Dank fürs Gespräch und ich hoffe sehr, dass wir bald in Münster auch einmal Teil einer deiner Lesungen sein könnten im Publikum und dich lesen hören.
Sehr gern. Also falls jetzt Veranstalter deine schöne Sendung gerade hören, ich bin ja nicht weit weg. Ich komme immer gern nach Münster zu jeder Zeit und lese für die Münsteraner.
Das war Karen Kleve mit Immer einer Leiche im Keller im Lesewurm. Herzlichen Dank, viel Erfolg. Mach's gut, Karen.
Danke, ciao.
1, 2, 3. Fortgeht, gibt man sich die Hände. Am Bahnhof lächelt man so gut es geht. Wie oft sind unserer Sehnsucht Außenstände mit einem D-Zug schon davon geweht.
Wenn einer fortfährt, steht man zwischen Zügen und drin sitzt der, um den sich alles dreht. Fügen durch einen Blick, ein Wort vielleicht zu spät. Wenn einer fortfährt, geht das Herz auf Reisen und treibt sich irgendwo allein herum. Manchmal schwer nicht zu entgleisen. Die klügste Art zu reden bleibt doch stumm. Wenn einer fortging, kann man nichts vergessen. Und jeder Tag ist ein Erinnerungsblatt. Wenn einer fortgeht, braucht man nichts zu essen. Man wird so leicht von Tränen schlucken satt.
Ansichtskarten
und ab und zu mal einen dicken Brief. Ein schweres Verbum ist das Wörtchen warten und lebe wohl, ein Schlussimperativ.
Das Lied, das wir gerade im Lesewurm gespielt haben, trägt den Titel »Wenn einer fortgeht« und der ist nicht zufällig ausgewählt. Er stammt von einem Doppelalbum, das Dota Care 2023 in die Welt entließ und das sie »In der fernsten der Fernen« getauft hat. Album und Songtitel sind Gedichte oder Verse von Mascha Kaleko. Und mit der Plattenvorstellung und dem folgenden Buch huldigen wir sozusagen nun der deutschen Dichterin, die im Berlin der späten 20er Jahre ihren Weltruf als Vertreterin der neuen Sachlichkeit begründete und die später vor den Nazis aus Deutschland in die USA fliehen musste. Mascha Kalekos Vergehen, in Anführungsstrichen, sie war in eine jüdische Familie geboren und wurde allein dadurch zur Zielscheibe von Hass, Hetze und Vernichtungsdrang, geboren aus jener deutschen Menschenverachtung dieser Zeit. Später hören wir einen weiteren Song von Dota Kers Kaleko-Album, auf dem sie, bereits zum zweiten Mal übrigens, zahlreiche Gedichte vertont hat. Mascha Kaleko ist vor 50 Jahren in Zürich gestorben. Ihr letzter Aufenthaltsort zu Lebzeiten war rein zufälliger Natur. Sie musste wegen einer schweren Erkrankung ihre Rückreise nach Jerusalem unterbrechen und in der Schweiz starb sie nach einer notwendig gewordenen Operation. Sie war schwer krank. Es geht in diesen Minuten im Lesewurm im Grunde um zwei Bücher, die sich Mascha Kaleko widmen, denn Dota Kers hat Doppelalbum und CD ein Liederbuch beigefügt. Zum Nachspielen auf der Gitarre und natürlich mit den Texten. Einen Roman über Mascha Kaleko verfasst hat zudem Charlotte Roth, die Autorin vieler Romane über das Schicksal von Frauen vor zeitgeschichtlichem Hintergrund. Ihr bei Drömer erschienener biografischer Roman heißt Die Liebe der Mascha Kaleko. Zu haben ist das Taschenbuch seit einigen Wochen im Buchhandel. Und wir erleben Mascha Kaleko darin zunächst als lebenshungrige Teenagerin, die wegen erzwungener Wohnortwechsel einen Halt sucht, einen Ort, an dem sie Wurzeln schlagen kann. Das soll Berlin sein, dieser pulsierende Schmelztiegel der Künste, wo sie auch ihren ersten Mann Saul Kaleko kennenlernen soll. Während sie in die Künstlerszene genüsslich eintaucht, zu der sie alsbald selbst gehören wird, fühlt er sich als Wissenschaftler darin aber so gar nicht zu Hause. Das romanische Café in Charlottenburg aber, dieser Treff der Schwimmer genannten Literatur- und Kunst-VIPs, dieses Café öffnet Mascha schließlich die Türen. Und mit dem Sprung ins kalte Wasser der Lyrik verbunden sind auch die Zweifel, ob sie sich als 19-Jährige dem 10 Jahre Älteren tatsächlich versprechen soll. Befeuert wird dieses Hin- und Hergerissensein durch die Sorgen der Mutter von Mascha, die Saul nicht für denjenigen hält, der Maschas Feuer dauerhaft entfachen, der ihrem Fiebern nach wahrer Leidenschaft nicht genügen kann. Befeuert auch durch Saul selbst, der sich zwar nach Mascha verzehrt, aber ahnt, dass der Weg womöglich nicht bis ans Lebensende ein gemeinsamer der beiden sein wird. Ich lese nun aus Charlotte Roths Roman eine kurze Passage und wir befinden uns da in der Situation, als Maschas erstes Gedicht veröffentlicht werden soll, sie sich aber fragt, warum Saul nach einem gemeinsamen Kurzurlaub sich auf einmal so dermaßen zurückzieht von ihr. Zitat Anfang. Es wäre schön, gemeinsam aufzubrechen und gemeinsam heimzukehren, noch ein wenig im schwachen Lampenschein zu sitzen und die Ereignisse des Tages zu bereden, egal wie spät es war und auch wenn Saul schon gähnte. Zugleich aber kam es ihr vor, als schließe sich bei der Vorstellung eine eiserne Klammer um ihr Herz und um ihre Kehle und drücke zu. Warum war das so? Sie wollte doch ein Zuhause, einen Ort, an den sie gehörte, ohne dass ihr die Herzberg, die Vermieterin, drohen konnte, sie daraus fortzujagen. Sie wollte einen Menschen, der ihren Namen noch kannte, wenn sie ihn verlor. Matja, das war zwar nicht ganz ihr Name, aber doch immerhin fast. Warum also wünschte sich nur eine Hälfte von ihr zu bleiben und Saul seine Sorge zu nehmen, während die andere sprungbereit jedes Glied anspannte und die Flucht antreten wollte? Zitat Ende. Wer Mascha Kalekos Werdegang kennt, weiß, dass die Befürchtungen über die Tragfähigkeit ihrer Liebe zu Saul ihre Berechtigung hatten. Ihren Hunger nach Liebe und Leidenschaft konnte erst der polnische Dirigent und Musikwissenschaftler Chemio Winawa stillen. Dem verfällt sie ausgerechnet in dem Moment, wo die Jagd der Nazis auf die Menschen jüdischen Glaubens ihren blutigen Anfang nimmt, mit der Bücherverbrennung, dem Plündern von Geschäften, den brennenden Synagogen und den unzähligen noch folgenden Morden an Jüdinnen und Juden. All dies schildert Charlotte Roth dennoch in einer lebendigen, stimmungsvollen Sprache, an der Mascha Kaleko vielleicht ihre Freude gehabt hätte, wenngleich Mascha Kaleko keine Biografien mochte, wie Charlotte Roth im Vorwort schreibt, und dann wohl auch keine über sie selbst. Jene Mascha Kaleko, die oft nüchtern wie kunstvoll Dinge auf den Punkt reimen konnte, etwa in »Wenn einer fortgeht«, was wir gehört haben, da heißt es ja, »Wenn einer fort ist, gibt es Ansichtskarten«, und ab und zu mal einen dicken Brief. Ein schweres Verbum ist das Wörtchen warten und lebe wohl ein Schlussimperativ. Charlotte Roth, Die Liebe der Mascha Kaleko, erscheint bei Drömer im Taschenbuch. In der Fernsten der Fernen, das Album von Dota Kehr, erscheint in ihrem Eigenverlag Kleingeldprinzessin Records. Und daraus hören wir nun noch den Song Zeitgemäße Ansprache, ebenfalls ein vertontes Gedicht von Mascha Kaleko, das einen Hinweis auf das Grauen jener Zeit spiegelt. Das war noch einmal Dota Kehr im Lesewurm der Mai-Ausgabe, der nun für einen Moment noch einmal zurück in die Krimi-Ecke kriecht mit euch. Und diese Ecke entführt uns wie von Zauberhand nach Hamburg an die Elbe. Dort haben Angelique und Andreas Kästner ihre relativ neue Tatort-Hafen-Reihe angesiedelt. Mit Tod an den Landungsbrücken gab es im Februar 2024 den ersten Aufschlag. dem bereits zum damaligen Weihnachtsgeschäft Band 2 folgte. Um den geht es nun, um Tod im Schatten der Elbflut. Das erscheint wiederum bei Knauer, was zur Verlagsgruppe Drömer-Knauer gehört. Ein Autorenduo, ein Ehepaar. Dazu ein Ermittlerduo, kein Paar, mit einer weiteren wichtigen Figur. Das jetzt anfangs herauszustellen ergibt durchaus Sinn, denn mit den Kästners schreiben zwei Menschen Kriminalgeschichten sozusagen aus dem eigenen Erleben. Sie ist promovierte Psychotherapeutin, er war Wasserschutzpolizist. Über den Weg liefen sie sich beim Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes. Übertragen auf die Romanserie finden wir das wieder in den Figuren Tom Bendixen, der ist Kommissar bei der Wasserschutzpolizei im Hamburger Hafen, bei Jonna Jacobi von der Mordkommission sowie in Charlotte Severin vom Opferschutz. Und dann schauen wir in die Handlung. Die ist verdichtet auf 24 packende Stunden, weil ein Orkantief die Elbe ins Landesinnere zu peitschen droht. Der Hafen ist also schleunigst zu evakuieren. Da kommt eine Leiche in der Elbe gar nicht recht. Unter hohem Zeitdruck nämlich müssen die Ermittelnden ein Containerschiff in den Fokus nehmen, auf dem der ermordete Passagier gewesen sein soll. Und zugleich wird bekannt, dass ein weiterer vermeintlich blinder Passagier im Hafen herumirrt und sich in großer Lebensgefahr befindet. Der Opferschutz kümmert sich derweil um eine Mutter mit kleinem Kind. Diese Mutter war ebenfalls auf dem verdächtigen Dampfer nach Hamburg gekommen. Das Ganze ist eine klare Leseempfehlung. Angelique und Andreas Kästner, Band 2 der Tatort-Hafen-Reihe namens Tod im Schatten der Elbflut, erscheint als Taschenbuch bei Knauer und es ist nicht das Ende der Erzählung, denn Band 3, die letzte Fähre nach Dockland, ist bereits für den 1. Oktober 2025 angekündigt und führt dabei auch in den Kiez, die Sündenmeile Hamburgs. Und wir machen weiter mit einer Musik und die stammt aus Belgien von einer Band namens And They Spoken Anthems. Wir hören daraus den Titel Women in Charge.
Oh, the sunburn, I'm peeling off my skin. Weather can define a new beginning. See the sidewalk with the cracks and the bones, all the way home run beneath my feet. The horizon I try to attack, beat to retreat, it's hard keeping track. Men that run the world, always women that keep it running. So Jacinda, could you moisturize my back? Asking for a piece of your heart.
piece of your heart.
And They Spoke in Anthems, das war die Stimme und die Musik aus der Feder des Belgiers Arne Löhrentop. Auch er war zuletzt zu Gast auf einem privaten Sofakonzert in Münster. Der Lesewurm biegt in seiner Mai-Ausgabe auf die Zielgerade ein und er tut dies noch einmal mit einem Glückwunsch. Denn nicht nur das Pumpenhaus-Theater feiert Geburtstag, sondern auch das Begegnungszentrum und Theater in der Meerwiese. 25 Jahre gibt es den Ort vor den Toren Kördes oder meinetwegen auch direkt dahinter. Wer mitfeiern möchte, kann dies tun. Zum Beispiel beim Familientheater Tippo und Fleck am Sonntag, 18. Mai, 15.30 Uhr. Das ist ein interaktives Theaterstück nach einem Bilderbuch von Barbora Klarova und Thomas Konchinski. Für alle ab 8 Jahren. Der Lesewurm entlässt euch in den Rest des Wonnemonats mit noch einer Buchvorstellung. Hier bleiben können wir auch nicht, heißt der Roman von Maren Wurster. Er erscheint im Berlin Verlag, der zu Pieper gehört. Wohin sie gehört, fragt die Witwe Gesa sich in einem Deutschland der nahen Zukunft. Sie ist nach dem Tod des Gatten mit ihrer 5 Jahre jungen Tochter Marie raus aus der Stadt gezogen. Und die Stadt der 2030er Jahre ist bereits komplett durchdigitalisiert. Und um in diesem Neusprech zu bleiben, auf die Bedürfnisse der Menschen optimiert. Das erkennen wir daran, dass Gesa zum Beispiel einen Chip unter der Haut trägt. Gesa ist allerdings nicht mehr ganz wohl in ihrer Haut, daher zieht sie mit der Tochter aufs Land, um dort Teil einer Bewegung zu werden, die das natürliche Leben propagiert. Ihre Gehversuche in der selbstgewählten Unabhängigkeit sind allerdings eher ein Stolpern. Gesa zeigt gleich sehr schnell körperliche Reaktionen. Ihr geht es nicht gut. Liegt es an dem alten, modrigen Haus, das sie gekauft hat? An darin verbauten alten Giftstoffen? Oder zeigt Gesa Spätreaktionen auf ihr Leben als Kind, auf das Heranwachsen mit einer tablettenabhängigen Mutter? Oder ist die Idylle auf dem Land nur ein Trugbild, eine vielleicht vergebliche Flucht aus der Moderne? Maren Wurster jedenfalls zieht uns nach und nach hinein in das beschwerliche Suchen nach dem persönlichen Glück in einer sich verändernden und nicht zum Vorteil verändernden Welt. Hier bleiben können wir auch nicht. Erscheint im Berlin Verlag. Lesenswert. Hörenswert, und dies sei dann auch der letzte Tipp im Mai-Lesewurm, ist auch der Auftritt von Anuschka und Katharina Hack am 21. Mai ab 19.30 Uhr bei Drei Flessen in Mettingen, das ist gleich hinter Ibbenbüren. Alle Menschen werden Schwestern, heißt ihr Programm, das sie an Flügel und Cello darbringen. Und für die beiden Hack-Schwestern hat die ukrainische Komponistin Marina Baranova ein Werk geschaffen, das von Beethovens Ode an die Freude, Alle Menschen werden Brüder, inspiriert ist. Zu hören, wie gesagt, am 21. Mai in Mettingen. Und das war er also, der Lesewurm im Mai. Wenn ihr wollt, hören wir uns wieder am zweiten Samstag des Juni. Das ist dann der 14. Juni. Die Erstausstrahlung wieder hier auf Antenne Münster ab 20.04 Uhr. Später dann nachzuhören in der Mediathek von nrvision.de. Vision mit W wie Westfalen. Und bis dahin verabschieden sich mit einem dicken Danke fürs Zuhören der Klaus Blödo in der Technik und Volker Stephan am Mikrofon. Macht's gut. Und das letzte Wort, das letzte gesungene Wort kommt von Ebony Buckle mit ihrem brandneuen Song 900 Years.
Nine hundred. shoes. You could have seen it wasn't meant to be, but I was leaving there with you, where we were lost. And we had time. Oh, what a rush. Oh, what a life. Yeah, what a life. Don't tell me who I am or where I need to go. Searching for a home. Summer days, addicted to the taste, when we had nothing left to lose. I couldn't wait, tempted by skate. Where we were lost, and we had time. Oh, what a run. Oh, what a life. Yeah, what a life. Don't tell me who I am or where I need to go. I'm just a lost soul searching for a home.
So wächst wieder das Gras. und Knall. Und darüber stand staunend der Mond. Nacht aus Funken und Angst und Geschrei. Von aufgescheuchten Geistern bewohnt. Und jetzt halt ein Schweigen durch die Welt, seit der Tag neu begann. Es hallt und verhallt oder hält es noch an? Kalt und leer sind die Straßen und der Pulverdampf hat sich gelegt. So still und so kalt ist der Anfang. Ich weiß nicht, was grad Neues beginnt. Ich weiß nur, dass das Alte vergehen muss, bevor das Neue Gestalt annimmt. Unterm Schnee, ich warte auf deine Wiederkehr per See.